Ich war schon ganz lange nicht mehr bei euch. Von daher freue ich mich, hier zu sein. Ich habe natürlich auch liebe Grüße mitgebracht aus Dittmoning. In weniger als 3 Wochen feiern wir Weihnachten. Und kein anderer Feiertag im ganzen Jahr wird so intensiv und so lang und stark vorbereitet wie Weihnachten. Seit Monaten, das habt ihr sicherlich auch gemerkt, gibt's Lebkuchen in den Geschäften. Seit Wochen hagelt's Weihnachtsangebote im Internet und in den Geschäften. Und entsprechend fangen wir an, Weihnachtsgeschenke jetzt zu kaufen. Oder wir haben sie schon gekauft. Weihnachtsplätze sind vielleicht noch nicht so viel gebacken, wie ich vom Tom vorher mitbekommen habe. Aber vielleicht ändert sich das heute Nachmittag. Städte und Dörfer sind beleuchtet. Die Krippel werden aufgebaut. Keine anderen Feiertage werden so lange und so intensiv vorbereitet wie die Weihnachtsfesttage. Gemäß dem Sprichwort, große Feste werfen ihre Schatten voraus. Aber weißt du, das Eigentliche, was geschah an Weihnachten vor über 2000 Jahren, das Kommen unseres Erretters Jesus Christus, das wurde noch viel, viel länger vorbereitet. Über hunderte, ja über tausende Jahre wirft dieses Ereignis seinen Schatten voraus. Und über einen Zeitraum von 4000 Jahren wurde das Alte Testament geschrieben. Und irgendwann heißt dann am Ende vom Alten Testament, weil da geht es ja bei uns in der Bibel weiter, sagt Galater 4, Vers 4, und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott und seinen Sohn, geboren von einer Frau. Und dieser Mann sagt 30 Jahre später, als er geboren wurde und dann erwachsen wurde, er sagt zu den Juden, ihr sucht in den Schriften, und damit meint Jesus klar das Alte Testament. Und sie reden von mir. Und als er die erste Predigt hält in der Synagoge von Nazareth, da schlägt dann Jesaja auf und dann liest er ein paar Verse und sagt, diese Schrift ist heute vor euren Ohren erfüllt. Damit sagt Jesus, das, was ihr hier lest, das handelt von mir. Und als er sich später den Emmaus-Jüngern zugesellt und die ganz enttäuscht sind und sagen, weißt du nicht, was da geschehen ist? Wir hatten Hoffnung gesetzt auf Jesus von Nazareth. Und dann lässt Jesus sie zuerst reden und dann plötzlich sagt Jesus zu ihnen und er beginnt bei allen Propheten und bei Mose zuerst und dann bei allen Propheten und legt ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und damit sagt Jesus eines ganz deutlich. Das ganze Alte Testament, die ganze Geschichte Israels hat nur ein Ziel. Es dient als Vorbereitung auf den Messias Jesus. Und weißt du, wenn die Bogenschützen in Tachating eines gut können, nämlich zielen, dann kann Gott das viel besser. Vor etlichen Jahren, da war ich mal mit einigen alten Freunden unterwegs. Ich weiß, dass einige von Fischermen nächsten Samstag mit einigen alten Freunden unterwegs sein werden. Und ich wünsche euch wirklich Gottes Segen dazu. Und ich hoffe, dass ihr mit der Begegnung mit diesen Freunden auch ein Ziel habt. Als ich da an Weihnachten mit ein paar Freunden unterwegs war, da ging es dann irgendwann auch über den Glauben und letztendlich haben wir dann auch über die ewige Verdammnis gesprochen und eine junge Frau, die war ganz aufgebracht. Und die hat sich dann maßlos geärgert. Und ich habe mich danach auch maßlos geärgert, aber zum Glück erst, als ich daheim war. Und sie hat fast geschrien und sie meinte nur, dieser grausame Gott, der gehört ins Alte Testament und das Alte Testament hat mit dem Neuen Testament überhaupt nichts zu tun. Und das ist heute die Meinung von vielen Gläubigen. Jesus sagt, die Schriften sind's, und er hatte nur das Alte Testament, die Schriften sind's, die von mir reden. Und auch etwa 15 Jahre später, als der Paulus auf die erste Missionsreise geht, da war es immer noch so. Der Paulus missionierte mit dem Alten Testament in seiner Hand. Und wie er das gemacht hat, das möchte ich mit euch heute Morgen anschauen, anhand der ersten Predigt, die uns von Paulus überliefert ist. Ihr könnt jetzt die Frage stellen, wo steht sie? Sie steht in Apostelgeschichte 13. Wer eine Bibel hat, schlagt sie bitte auf. Wir werden uns hauptsächlich in diesem Kapitel aufhalten. Apostelgeschichte 13, ab Vers 14. Apostelgeschichte 13, Vers 14. Sie aber, Paulus und Barnabas, zogen von Perge weiter und kamen nach Antiochia in Pisidien. Das ist jetzt nicht die Heimatgemeinde Antiochia von Paulus, sondern es sind Galatien. Und ihr wisst ja einiges Bescheid über Galatien, weil ihr den Galaterbrief vor kurzem behandelt habt. Und sie gingen am Sabbattag in die Synagoge und setzten sich. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagoge ihnen sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Da stand Paulus auf und gab ein Zeichen mit der Hand und sprach, ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. Der Paulus und Barnabas besuchen auf ihrer Missionsreise zuerst die Synagoge. Und wahrscheinlich ist dieser Gottesdienst ganz ähnlich, wie heutzutage ein evangelischer Gottesdienst abläuft. Da gibt es zuerst ein Glaubensbekenntnis, das gesprochen wird, das Schema Israel. Dann werden Psalmen gesungen als Gebete. Dann gibt es eine erste Lesung und eine zweite Lesung, die erste aus der Tora, die zweite aus dem Propheten. Und abschließend gibt es eine Predigt. Und an diesem Sabbat geht der Synagogenvorsteher ein gewisses Risiko ein, denn er sieht in den Rängen zwei Fremde sitzen. Er kennt sie wahrscheinlich an ihren Kleidern, dass sie Juden sind. Oder sie haben vorher schon gesprochen. Und er lässt jetzt nach der zweiten Lesung einen Boten zu diesen zwei Fremden, zu Paulus und Barnabas schicken. Und er sagt ihnen, ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung oder der Ermunterung habt, dann sprecht. Und das lässt sich der Paulus natürlich nicht zweimal sagen. Und das ist das Wesen von einem Prediger, dass er darauf wartet, zu predigen, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und dann winkt mit der Hand und fängt an zu reden. Und nach diesem Gottesdienst gibt es dann viel Aufregung. Viele gehen nicht wie üblich heim, sondern sie sind neugierig, sie stellen dem Paulus und dem Barnabas noch viele Fragen, viele regen sich auf, aber einige sind offen und neugierig für die neue Botschaft. Und so lesen wir am Schluss von der Predigt in Vers 42, als aber die Juden aus der Synagoge hinausgegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Nachdem aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele Juden und viele gottesfürchtige Proselyten dem Paulus und Barnabas nach, die zu ihnen redeten und sie ermahnten, bei der Gnade Gottes zu bleiben. Eine Predigt, die Aufruhr erregt. Man fragt sich, worüber hat der Paulus gepredigt? Und dieser Schluss Bemerkung von Paulus, die gibt uns fast eine Antwort. Denn der Paulus sagt, bleibt beharrlich bei der Gnade. Also wird der Paulus über die Gnade gepredigt haben, oder? Aber wie hat er das getan? Und das möchte ich jetzt mit euch anschauen. Auch wenn diese Predigt in der Predigt schon eine längere Predigt ist, der Paulus hat es den Zuhörern damals auch zugemutet. Und ich glaube, wir dürfen unseren Leuten in der Gemeinde auch zumuten, mal einen längeren Text ein bisschen durchzukauen. Ich möchte euch so viel Information im Vorfeld geben, die Predigt von Paulus lässt sich gut in drei Teile gliedern. Und jedes Mal, wenn der Paulus zu einem neuen Gedankengang kommt, leitet er ihn ein mit den Worten, ihr Männer von Israel und ihr Gottesfürchtigen. Und dann kommt Paulus zu einem neuen Gedankengang. Und drei Teile im Großen und Ganzen hat seine Predigt. Und ich möchte sie jetzt lesen. Apostelgeschichte 13, ab Vers 16. Ihr israelitischen Männer und die ihr Gott fürchtet, hört zu. Der Gott dieses Volkes Israel, er wählte unsere Väter und erhöhte das Volk, als sie Fremdlinge waren im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Punkt. Und er ertrug ihre Art etwa 40 Jahre lang in der Wüste. Und er vertilgte 7 Heidenvölker im Land Kanaan und teilte unter sie deren Land nach dem Los. Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Von da an begehrten sie einen König und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von diesem Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Nachdem Johannes vor seinem Auftreten dem ganzen Volk Israel eine Taufe der Buße verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf vollendete, sprach er, wer meinte, dass ich sei? Ich bin es nicht. Doch siehe, es kommt einer nach mir, für den ich nicht gut genug bin, die Schuhe von seinen Füßen zu lösen. Ihr Männer und Brüder, Söhne des Geschlechtes Abrahams und die unter euch Gott fürchten, zu euch ist dieses Wort des Heils gesandt. Denn die, welche in Jerusalem wohnen und ihre Obersten, haben diesen Jesus nicht erkannt und haben die Stimmen der Propheten, die an jedem Sabbat gelesen werden, durch ihren Urteilsspruch erfüllt. Ich finde es interessant, was Paulus da sagt. Er sagt, die Schriftgelehrten, die Propheten verkündigen jeden Sabbat die Schrift des Alten Testaments. Und zu der Zeit, als Jesus da war, haben sie diese Schrift selber erfüllt, indem sie Jesus verurteilt haben, aber sie wissen es nicht. Sie sind in der Finsternis, sie sind nur die Ausführenden von dem, was sie verkündigen, ohne es zu wissen. Und obgleich sie keine Todesschuld an ihm fanden, verlangten sie doch von Pilatus, dass er hingerichtet werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in ein Grab. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt. Und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm aus Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren, welche seine Zeugen sind vor dem Volk. Und wir verkündigen euch das Evangelium, dass Gott die den Vätern zuteil gewordene Verheißung an uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckte, sodass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehren sollte, hat er so ausgesprochen, ich will euch die heiligen Gnadengüter Davids geben, die zuverlässig sind. Darum spricht er auch an einer anderen Stelle, du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Denn David ist entschlafen, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hat und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, hat die Verwesung nicht gesehen. Jetzt ganz kurz zum Schluss der dritte Teil. Das sollt auch ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird und von allen, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Das ist eine lange Predigt und den meisten reicht es wahrscheinlich jetzt schon. Und denken sich, ja, da steige ich eh nicht durch. Aber es ist ganz leicht herauszufinden, was das Zentrum ist der Predigt von Paulus. Es geht im Prinzip um die Gnade Gottes und diese Gnade Gottes wird auf dem Gipfel von der Geschichte Israels greifbar, sichtbar. Und diese Gnade hat einen Namen, nämlich den Namen Jesus. Und so haben wir in der Predigt 3 Teile. Das erste, die Gnade wirft seinen Schatten oder ihren Schatten voraus. Da geht es um die Geschichte Israels im Alten Testament und sagt, das ist, was ihr dort seht, das ist ein Schatten. Und dann das zweite, was er sagt, die Gnade wird sichtbar in Jesus. Und er geht zur Hauptsache auf den Tod und auf die Auferweckung von Jesus ein. Und das dritte, was er sagt, und das ist die Konsequenz daraus, nimm diese Gnade an. Oder anders ausgedrückt, nimm Jesus auf. Die Gnade wirft seinen Schatten voraus. Ich stelle mir das ungefähr so vor, im Alten Testament, da haben wir eine Wand und da ist ein Tor, vielleicht mit Gitterstäben, und wir stehen auf der anderen Seite. Aber durch dieses Tor fällt bereits der Schatten von einer Person. Und obwohl wir die Person selber noch nicht sehen, sehen wir den Schatten und können den Schatten studieren. Und es gibt uns einiges an Aufschlüssen über diese Person, wer er ist und wer da kommen wird. Aber er selbst ist noch unsichtbar. Und im Neuen Testament geht dann die Tür auf und der Messias kommt herein. Und wir können jubeln, Christus, der Retter, ist da. Und das Alte und Neue Testament kann ich nicht voneinander trennen, genauso wenig wie ich meinen Schatten, der hier an die Wand geht, nicht von mir selber trennen kann. Und deswegen behandeln wir in unseren Gemeinden beide Bücher, sowohl das Alte Testament wie das Neue Testament. Obwohl wir vielleicht den Schwerpunkt mehr auf dem Neuen legen. Der Rudolf Hermann Gurland, hier auf dem Bild ist er schon abgebildet als evangelischer Pastor, aber er war ein jüdischer Rabbiner. Und er war verzweifelt. Er kannte das Alte Testament auswendig, bevor er Christus kennenlernte. Und er hat an einen Freund einen Brief geschrieben, der es überliefert. Und unter anderem schrieb er darin, es scheint mir, als fehle der Heiligen Schrift, und damit meint er das Alte Testament, etwas. Es fehlt der Brennpunkt, in dem sich alle göttlichen Strahlen vereinigen. Das Gebäude ist prächtig, aber mir scheint die Spitze oder die Kuppel zu fehlen, die alles krönen müsste. Oh, mein Lieber, ich stehe am Rand der Verzweiflung, weil ich keine Antwort finde. Möge Gott sich meiner erbarmen. Und wir können sagen, Gott sei Dank hat dieser Mann dann auch zum Neuen Testament gegriffen. Und hat entdeckt, was noch fehlt. Das Alte Testament hat den Bau, aber noch nicht die Kuppel. Das Alte Testament hat den Schatten, aber noch nicht das Greifbare. Aber alles im Alten Testament zielt darauf hin. Und das macht der Paulus jetzt deutlich im ersten Teil der Predigt. Die Gnade wirft seinen Schatten voraus und er spricht von Abraham und den Vätern, die erwählt wurden, von Israel in Ägypten, in der Gefangenschaft, herausgeführt, der Auszug 40 Jahre durch die Wüste, die Landeinnahme Israels, also das Land Kanaan damals. Er geht zu den Richtern bis zu Samuel, dann spricht er von Saul, den König, den sie begehrten, und letztendlich kommt er zu David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich frage euch, warum holt Paulus so weit aus? Und warum bringt er gerade diese Beispiele? Und was haben alle diese Beispiele gemeinsam? Ich gebe euch ein bisschen Zeit zum Nachdenken, weil die Schrift durchaus für Intellektuelle ist und wir nicht den Verstand einfach abgeben, wenn wir die Bibel lesen. Diese Beispiele, die Paulus hier in seiner Predigt bringt, sind alles Beispiele, wo Gott immer wieder rettet. Rettungsaktionen. Aber nie durch das Gesetz, sondern immer durch seine Gnade. Gott erwählt den Abraham in Ur, ohne dass der Abraham es irgendwie wollte, ohne Gesetz. Dann erlöst Gott sein Volk aus Ägypten, ohne Anstrengung des Volkes. Er schickt 10 Plagen über die Ägypter und das Volk Israel schaut zu, als sie zuletzt dann auch noch das Blut an den Türpfosten streichen und Gott holt sie heraus. Gott führt und trägt das Volk 40 Jahre lang in der Wüste, obwohl sie ständig murrten. Die zweite Generation genauso wie die erste. Gott bringt sie ans Ziel, ohne das Gesetz. Gott vertreibt 7 Heidenvölker im Land Kanaan. Hier könnte man vielleicht am ehesten sagen, ja, aber da war doch Israel beteiligt. Aber ich möchte nur mal 5. Mose Kapitel 9 lesen, 2 Verse. Das sagt Gott im Voraus, bevor sie das Land einnehmen. Wenn sie nun der Herr, also diese Völker im Land Kanaan, dein Gott vor dir her ausgestoßen hat, so sprich nicht in deinem Herzen, um meiner Gerechtigkeit willen hat der Herr mich hereingebracht, dass ich dieses Land in Besitz nehme. Und in Vers 5, denn nicht um deiner Gerechtigkeit, um deines aufrichtigen Herzens willen kommst du hinein, sondern weil Gott gnädig ist. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte Israels hindurch, sodass der Paulus am Ende sagen kann in Vers 39, und von allem, wovon ihr durch das Gesetz des Mose nicht gerechtfertigt werden konnte, hat euch Jesus gerechtfertigt. Gott gibt Gnade um Gnade um Gnade mit einem Ziel. All sein Geben zielt auf einen Höhepunkt. Und der Paulus will sagen, all diese Geschenke, die Gott gibt, sind ja nur Schatten der Gnade. Es sind Vorweihnachtsgeschenke. Vielleicht billige Nikolausgeschenke, billig in Anführungszeichen. Und im Prinzip können wir aus dieser Perspektive unser ganzes Leben bewerten, unser eigenes Leben sehen. Alles, was du in deinem Leben an Gutem erlebst, ist ein Schatten seiner Gnade. Vielleicht bist du gesund und hast gesunde Kinder. Vielleicht bist du begabt in Sprachen, vielleicht tust du dich leicht in der Schule. Vielleicht hast du einen guten Job mit einer guten Bezahlung. Vielleicht bekommst du dieses Jahr wieder Weihnachtsgeld oder hast schon bekommen. Hast du das verdient? Vielleicht gab es bei dir heute Morgen zum Frühstück auch schon Eier, wie bei mir. Mit Salz, 7 Minuten. Matthäus 5, Vers 45, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Aber dieser Schatten der Gnade hat nur ein Ziel. Er will uns zur wirklichen Gnade führen, zur Gnade in Person. Und deswegen lesen wir in Römer 2, Vers 4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, ohne zu erkennen, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Erkennst du den Schatten der Gnade in deinem Leben? Wofür kannst du danken? Es gibt so viel, wofür wir danken können. Du bekommst eine Schulausbildung gratis, umsonst in Deutschland. Du hast vielleicht ein eigenes Haus. Du kannst dir ein Auto leisten. Du gönnst dir jedes Jahr vielleicht einen Urlaub. Du hast mehr als genug anzuziehen. Kann ich sogar von mir sagen als Mann, weil mir vieles nicht mehr passt. Und jetzt lebst du schon Jahrzehnte hier in Deutschland im Frieden. Wir sind eine Ausnahmegeneration. Haben wir das verdient? All das Gute in deinem Leben, sagt das Wort Gottes, sollte dich beunruhigen, sofern du die Gnade Gottes selber noch nicht hast. All das Gute soll dich zum Nachdenken bringen, dass du dich fragst, warum geht es mir eigentlich so unverdientermaßen gut? Obwohl ich es nicht verdient habe, gell? Gott überschattet uns mit Guten und er will uns dadurch zur Umkehr leiten. Er will uns zu Jesus hinleiten. Und leider denken viele Menschen oft erst darüber nach, wenn der Schatten der Gnade aus ihrem Leben weicht. Wenn auch mal Dinge weggehen, die sie vorher so selbstverständlich in ihrem Leben betrachtet haben. Dann fangen sie vielleicht an zu beten. Gottes Wunsch ist, dass wir vorher, wenn er uns Gutes tut, das schon begreifen, worum es geht. Und genau diesen Gedankengang hat Paulus. Er zeigt den Leuten in der Synagoge, schaut her, Gott hat unser Volk immer wieder gerettet. Er gab und gab und gab mit einem Ziel. Nämlich, dass wir zu Jesus kommen, dass wir vorbereitet werden auf den Messias. Gott kann gut zielen. Die Gnade wird sichtbar in Jesus. Und so sehen wir das, dass der Paulus jetzt plötzlich von David einen weiten Sprung macht zu Jesus. Im Alten Testament sehen wir den Schatten der Gnade, im Neuen Testament sehen wir die Gnade in Person. Das Alte Testament hat ein Ziel und wir dürfen heute das Alte Testament von Jesus her lesen. Und das ist ein wunderbares Vorrecht, das wir vielleicht gar nicht so schätzen. Und bei Johannes dem Täufer gibt es jetzt die Schnittstelle von dem Schatten und von der Person selber. Und ich lese aus dem Johannesevangelium, Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist schon vor mir gewesen, denn er war eher da als ich. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus ist das letzte und das größte Geschenk Gottes. Und jetzt kommt der Paulus eben zur Person, Jesus zu sprechen. Es ist sein zweiter Teil, die Gnade wird sichtbar. Und er sagt die wichtigsten Punkte aus seinem Leben. Einmal, er wurde nicht erkannt. Er wurde verurteilt, zu Unrecht. Er wurde umgebracht. Man hat ihn begraben. Er wurde auferweckt. Und er ist vielen erschienen. Im Wesentlichen geht es um zwei Punkte. Jesus wurde getötet und er wurde auferweckt. Und wahrscheinlich gab es für die Zuhörer in der Synagoge an diesem Punkt die größte Hürde zu knacken. Wahrscheinlich haben sie gesagt, was, der Messias, gestorben, auferweckt, erschienen. Warum haben uns die Schriftgelehrten nie davon erzählt? Und deswegen geht Paulus jetzt ganz schnell wieder ins Alte Testament und versucht mit drei Stellen die Zuhörer wieder herauszufordern, diese drei Stellen, die seine Auferstehung beweisen. Und ich gehe jetzt nicht auf diese drei Stellen ein, das wäre eine Predigt für sich, aber er sagt im Psalm 2, Vers 7, dass von einem König die Rede ist, heute habe ich dich gezeugt. Und dieses gezeugt, was die Zeugen Jehovas auf das Entstehen, auf die Erschaffung von Jesus deuten, das deutet die Heilige Schrift auch nach Apostelgeschichte 2 auf seine Auferstehung. Dann spricht in Jesaja 55 von den zuverlässigen Gnadengütern Davids, aber er sagt, David ist ja gestorben. Und dann spricht er wieder von einem König im Psalm 16. Dieser Messias-König wird die Verwesung nicht sehen, aber das Grab von David liegt bei uns und sein verwester Leib liegt da drin. Also kann nicht David gemeint sein. Und alle drei Stellen sprechen vom Zusammenhang her von David, aber sie gehen drüber hinaus auf Jesus. Alle Wege müssen zu Jesus hin. Und deshalb kommt der Paulus jetzt in der Predigt noch zu einem dritten. Er sagt, und er macht ein Angebot, nimm diese Gnade an. Vers 38 und 39. So sollt ihr nun wissen, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Vor allem zwei wichtige Begriffe, Vergebung der Sünden und Rechtfertigung. Römer 4, Vers 25 sagt, um unsere Übertretungen willen wurde Jesus dahingegeben ans Kreuz, um unsere Rechtfertigung willen wurde er auferweckt. Weil die Auferweckung zeigt, dass Gott das Opfer seines Todes angenommen hat. Und dann dürfen wir sicher sein. Und das alles wird dir im Glauben geschenkt, du musst es nur als Geschenk annehmen. Und dann wird es Weihnachten in deinem Herzen. Und vorher ist es gar nicht Weihnachten. Elisabeth Elliot sagt in einem Lied, mit leeren Händen komme ich zu deinem Kreuz, es rettet mich. So einfach. Und wenn du mit vollen Händen zum Kreuz kommst, dann hast du die Gnade noch nicht begriffen. Wenn du meinst, irgendetwas selber bringen zu müssen, dann hast du die Gnade noch nicht verstanden. Und angenommen, der Elias da hinten, der ist ziemlich weit weg von Gott. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Wenn das Kreuz hier Gott ist und der Philipp, der sitzt in der zweiten Reihe, der ist sehr nah. Wie viel braucht der Elias an Gnade, um errettet zu werden? Und wie viel braucht der Philipp an Gnade, obwohl er viel näher bei Gott ist? Wie viel Gnade braucht er, um errettet zu werden? Sie brauchen beide die gleiche Gnade. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes, sodass sie gerechtfertigt werden, ohne irgendeinen Verdienst. So wichtig für die Seelsorge und für alle Bereiche unseres Lebens immer wieder auf die Gnade hinzuweisen. Ich habe gelesen von einem jungen Pfarrer, der an ein Sterbebett gerufen wurde, von einem Bauern Johannes, und er konnte ihm in seiner Seelenqual einfach nicht helfen. Und da kam ein einfaches Gemeindeglied, die alte Katrina, und der Pfarrer saß dann auch dabei, der hat es dann aufgeschrieben, obwohl es so ein simpler und primitiver Wortaustausch war. Der Bauer klagt: Katrina, ich bin ein ganz, ganz großer Sünder. Und die Katrina sagt: Ja, Johannes, aber Jesus ist ein noch größerer Erlöser. Aber mein Herz ist nicht rein. Es ist die Umkehr, die mir fehlt. Dir fehlt nicht die Umkehr, sagt Katrina. Dir fehlt der Glaube. Was soll ich denn glauben, Katrina? Bis zum heutigen Tag hast du an deine Werke geglaubt und auf dein Herz geschaut. Aber warum habe ich denn kein reines Herz bekommen? Johannes, wenn du ein reines Herz bekommen hättest auf diese Weise und Rettung verdienen hättest können, wozu hättest du dann den Heiland gebraucht? Dann nimmt sie die alte Bibel auf den Tisch und liest ihm vor, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus alleine ist. Ich weiß nicht, warum ich diese Predigt gemacht habe. Ich habe selber gehadert und gezweifelt, weil ich mir denke, damit fordere ich nur unnötig die Geduld heraus. Aber was ich mir so sehr wünsche, ist, dass es Weihnachten wird. Und dass wir uns freuen über Weihnachten und diese Gnade Gottes, die an Weihnachten greifbar wird, dass wir diese Gnade feiern können und nicht nur Plätzchen in uns reinstopfen. Und ich hoffe, dass jeder von uns diese Gnade in Anspruch genommen hat und täglich in Anspruch nimmt. Diese Gnade, dieses Angebot ist deine Lebensversicherung. Und wehe dem, der diese Lebensversicherung noch nicht abgeschlossen hat. All die anderen Lebensversicherungen kannst du in den Müll schmeißen. Und ich hoffe und bete, dass diese Gnade in uns so tief verankert ist, dass wir niemals zweifeln müssen an unserem Heil. Und ich hoffe und wünsche mir, dass die Signale so lebendig ist in unserem Leben, dass sie auch einen Schatten wirft auf die Umgebung, wo uns der Herr hinführt. Ich glaube, es ist wichtig, dass Eltern ihren Kindern dieses Geschenk der Gnade vermitteln, weil ich immer noch merke, ich bin immer noch ein bisschen in der Kinderarbeit, aber ich merke immer noch, dass auch gläubige Kinder immer wieder auch Zweifel haben, ob ihr Heil wirklich sicher ist. Und ich frage mich dann, der kindliche Glaube ist ja angeblich der stärkste Glaube, woher kommt das? Dann eben nicht zu sagen als Eltern, ja, jetzt versuch einfach zu leben als Christ, Gott wird schon machen, das wäre Unsinn. Du bist errettet, weil das Opfer von Jesus ausreicht, ein für alle Mal. Und das authentisch zu vermitteln für Eltern ist sicherlich nicht einfach, weil die Eltern auch immer wieder von ihren Kindern Gehorsam verlangen und diesen Gehorsam dann wahrscheinlich auch belohnen und die Kinder dann meinen könnten, wenn meine Leistung und mein Gehorsam stimmt, dann lieben mich meine Eltern. Aber das ist Unsinn. Und eure Aufgabe ist es, den Kindern was anderes zu vermitteln. Als ich mein erstes Praktikum von der Bibelschule machte in Passau, da kam ich das erste Mal in die Kinderstunde, da kamen zwei so kleine Mädchen zu mir. Ich habe die vorher nie gesehen. Die stellten sich ganz dicht vor mich hin und guckten so nach oben. Und da fragte das eine Mädchen, bist du ein Kind Gottes? Und ich sagte dann nur, ja, ich glaube schon länger, wie du lebst. Und da strahlten beide Mädchen über das ganze Gesicht, das ist gut so. Vielleicht verstehen wir ein wenig, warum der Paulus und der Barnabas am Ende die Gläubigen so stark ermahnen, beharrlich bei der Gnade zu bleiben. Bleib bei deiner Lebensversicherung, halt dich daran fest, werd damit froh. Häng sie dir in dein Wohnzimmer. Und wahrscheinlich ist dort in Antiochia eine Gemeinde entstanden. Auf alle Fälle wissen wir, dass kurze Zeit später der Paulus einen Brief schreiben muss, den sogenannten Galaterbrief. Und dass dieser Brief sehr traurig ist. Weil der Paulus dort schreibt, warum habt ihr euch so schnell von der Gnade abgewandt? Habe ich vergeblich unter euch gearbeitet? Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Mose nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der glaubt. Ich finde, das wäre ein genialer Abschluss für eine Predigt, oder? Motivierend. Aber der Paulus ist noch gar nicht fertig. Und es zeigt mir, dass der Paulus bei der Predigt die Leute angeschaut hat. Und er schaut seine Zuhörer an und was sieht er? Grimmige Blicke. Und deswegen muss er noch eins hinzufügen, eine Warnung. Und er sagt, so habt nun Acht, dass nicht über euch kommt, was in den Propheten gesagt ist. Und jetzt zitiert der Habakuk, seht ihr Verächter und verwundert euch und werdet zunichte, denn ich tue ein Werk in euren Tagen, ein Werk, dem ihr nicht glauben würdet, wenn es euch jemand erzählte. Und dieses Werk ist das Werk der Gnade, Weihnachten, Ostern. Und er sagt, geht daran nicht vorbei. Ich möchte noch wiederholen. Erstens, die Gnade wirft seinen Schatten voraus. Der Paulus beginnt mit der Geschichte Israels und er zeigt, wie Gott ständig Gnade um Gnade gab. Und alles, was du in deinem Leben an Gutem erfährst, ist ein Schatten der Gnade Gottes. Aber diese Gnade Gottes hat ein Ziel. Und das ist der zweite Teil von seiner Predigt. Die Gnade wird sichtbar in Jesus. Und Jesus, der Sohn Gottes, kam in unsere Welt. Er starb für uns. Er wurde auferweckt. Und so kann jeder Mensch die Vergebung und die Rechtfertigung in seinem Leben als Geschenk empfangen. Aber es kommt ein drittes. Diese Gnade muss in dein Herz. Deswegen nimm diese Gnade beziehungsweise nimm Jesus an. Und wenn du jetzt ein Kind Gottes bist, dann ist diese unendliche Gnade in deinem Herzen. Stell dir das mal vor. Zuerst war sie als Schatten in der Welt, dann kam sie leibhaftig zu uns Menschen in Jesus und jetzt wohnt sie in deinem Herzen. Wow, Weihnachten, frohe Weihnachten. Und wenn Jesus jetzt in dir und mir wohnt, dann denke ich mir manchmal, dann müsste doch ein bisschen mehr Schatten auf meine Umgebung fallen. Dass Menschen sagen und sehen, wenn sie dich anschauen, das ist ein wirklicher begnadeter Mensch. Amen.